Morgen auch von mir. Jetzt einen wunderschönen Sonntagmorgen auch von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, trotz Regen zu uns zu kommen. Und es ist einfach immer wieder eine Freude, den Sonntag mit euch zu teilen. Wir sind mittendrin in Ostern neu erleben. Und obwohl es schon die dritte Predigt von Ostern neu erleben ist, ist mir irgendwie die Woche erst aufgegangen, wie bald Ostern ist. Geht's euch ähnlich? Irgendwie ist es fast noch schlimmer als mit Weihnachten. Irgendwie ist es plötzlich da. Aber ich freue mich so sehr, dass wir auf Ostern zugehen. Ich freue mich auf die Dinge, die wir mit euch vorhaben, geplant haben. Damit hört ihr, da hört ihr später mehr noch dazu, aber eigentlich wie jedes Jahr, wie wir Ostern gemeinsam begehen. Und ich dachte, ich fange mal die Predigt an mit so einem bisschen, so einer Art kleinen Quizshow. Also eigentlich habe ich nur drei Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist: Worum ging es in der ersten Osterneuerleben-Predigt? Die Ostersuche nach Glück. Wunderbar, Kandidat hat einen grünen Punkt. Die zweite Frage ist: Worum ging es in der zweiten Osterpredigt? Die Suche nach Annahme. Sehr gut, auch ein Gummipunkt. Und die dritte Frage ist: Worum geht's heute? Nein. Ich meine, wer da schon mal reingeguckt hat, in Ostern neuer Leben, hat es vielleicht schon mal gesehen, aber sonst könnt ihr es natürlich nicht wissen. Aber nein, meine dritte Frage ist: Wie lang war die kürzeste Predigt, die je gehalten wurde? Drei Worte. Ja, so. Er ist auferstanden, 30 Sekunden. Ein Satz. Also es war ein Satz. Es ist verbracht. Nee, in dem Fall, es geht wirklich darum, jemand, der sich irgendwo hingestellt hat, eine Predigt gehalten hat. Ja? Aber es war die gleiche Person, die gesagt hat, es ist verbracht, Jesus. Ja, wir kennen das alle aus dem Kindergottesdienst. Ja, was ist braun, hat viele Haare, klingt wie ein Eichhörnchen, aber ich glaube, die Antwort muss Jesus sein. In dem Fall ist es tatsächlich Jesus. Jesus hat seine Antrittspredigt ziemlich kurz und simpel gehalten und dachte sich, ein Satz reicht. Und das gucken wir uns mal zusammen an. Schlag doch gerne mal Lukas 4 auf. Ich lese ab Vers 14, Lukas 4 ab Vers 14. Da steht: Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinde, dass sie sehen werden, Unterdrückte, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen und gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an, und er sagte, und jetzt kommt die ganze Predigt: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Mehr bedurfte es an der Stelle von Jesus nicht. Er nahm eine Prophetie aus dem Jesaja, er las ihn vor, eine Stelle, die alle Anwesenden gut kannten. Und dann hatte er die Frechheit zu sagen: Und das ist heute vor euren Augen erfüllt worden. Ich möchte nicht, oder eigentlich möchte ich wissen, was da auf einmal los war. Ob es da mit Tomaten geworfen wurden oder so, mit Schweineohren, was weiß ich, was die Israelis damals so gemacht haben, wenn ihnen was nicht gefallen hat, oder ob sie einfach vollkommen geschockt waren, ob gejubelt wurde, was auch immer. Unser Thema ist heute die Ostersuche nach Gerechtigkeit. Und ich finde es so spannend, dass Jesus von vornherein klar macht, worum es ihm geht. Dass Blinde sehen werden, dass Arme verkündet wird, die gute Botschaft, und dass Gefangene freigelassen werden, dass Unterdrückte hören, es ist das Gnadenjahr des Herrn. Und ich meine, es erstaunt uns nicht, dass wir das bei Lukas finden. Wer sich so ein bisschen mit den Evangelisten auskennt, jeder Evangelist hat ja so ein bisschen seine Agenda. Ja, jeder guckt ja mit so seiner Brille so ein bisschen drauf. Und Lukas ist das Evangelium der Randgruppen. Und es ist nicht erstaunlich, dass Lukas das so hervorhebt am Anfang, dass er sagt, und Jesus hat ganz klar gesagt, die Armen, die Blinden, die Unterdrückten, ihnen wird das Evangelium verkündigt. Was hat es mit uns zu tun? Wir sind ja so als mitteleuropäische weiße Christen, sage ich mal, ganz gut darauf getrimmt, in die Bibel zu gucken. Und die erste Frage ist, was hat es mit mir zu tun? Das nennt man ich-zentriertes Bibellesen. Ja? Ist natürlich immer eine gute Frage, ja, was hat es jetzt eigentlich mit mir zu tun? Aber manchmal drehen wir so den Fokus auf uns, der vielleicht gar nicht so dahin gehört. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott alles verwendet, um trotzdem auch was in uns zu tun. Deswegen lasst uns ruhig erstmal diesen Ich-Fokus nehmen. Wenn ich euch so angucke, würde ich mal davon ausgehen, dass keiner von euch so wirklich arm ist. Ja, alle, die von euch hier sitzen, egal wie viel ihr habt, ihr werdet trotzdem zu den reichsten 10% dieser Erde gehören. Ja, blind ist, glaube ich, auch keiner. Und gefangen und unterdrückt, das müsst ihr selber sagen, wie es in eurer Ehe geht. Nein, also, gefangen und unterdrückt sind wir auch nicht. Was hat das also mit uns zu tun? Ich glaube, dass es auch immer symbolisch gemeint ist. Ich glaube, wenn Jesus davon spricht, dass Armen die gute Nachricht verkündigt wird, ist erstmal die Frage, was ist denn das Gute daran für Arme? Ja, sehr schön und gut. Du sitzt da, hast nichts zu futtern und dann kommt jemand da und sagt, hey, freu dich, gute Nachricht. Und denkst du, cool. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, dass die, die wirklich nichts haben, Gott am engsten am Herzen liegen und dass er sagt, hey, ihr gehört zu mir. Euch gehört das Himmelreich, sagt später Jesus, ja. Euch gehört das Himmelreich. Und ich glaube, wir dürfen uns eine Scheibe davon abschneiden. Wir dürfen uns einerseits bewusst werden, dass wir geistlich manchmal arm sind. Dass wir eigentlich nicht viel zu bieten haben. Dass wir eigentlich voll von Sünden sind und dass wir erstmal von uns aus Gott gar nicht so viel bieten können. Ja, wir sind geistlich erstmal nicht so attraktiv ohne ihn und müssen manchmal eingestehen, dass wir geistlich arm sind. Das läuft Hand in Hand damit, dass wir auch irgendwie uns so demütigend arm machen sollen, weil wir sind schon reich. Gerade wir als so aufgeklärte Westeuropäer, wir sind reich an Stolz, ja, reich an Erkenntnis, reich daran zu glauben, wir haben Gott erkannt und eigentlich brauchen wir nicht. Ich habe die Woche über mich mit Menschen getroffen, die unerreichten Menschen auf dieser Welt auf dem Herzen haben. Die alles, was sie haben, daran setzten, Gruppen zu erreichen, die noch nie vom Evangelium gehört haben. Und dann saß ich dazwischen. Und ich sage nämlich immer, ich glaube, Gott hat mich nach Deutschland gerufen. Als ich meinen Master gemacht habe, habe ich geglaubt, ausgewandert zu sein. Ich habe geglaubt, Deutschland hinter mir gelassen zu haben, in England zu wohnen. Ja? Und Gott hat mich ziemlich in die Demut gezogen, hat mich zurück nach Deutschland geholt. Weil das, was mein Herz gebrochen hat für Deutschland, sind zwei Dinge. Als ich jung war, so in meinen Teenjahren, hatten wir mal einen Evangelisten bei uns in meiner Heimatgemeinde und er hat erzählt, dass es in Indien rund 11% bekehrte Christen gibt. Und in Ostdeutschland sind es weniger als 0,1%. Und ich dachte mir, warum muss ich irgendwo hingehen, wenn mein Missionsfeld vor meiner Tür ist? Als ich dann ins Ausland gegangen bin und mal so von außen ein bisschen auf Deutschland geguckt habe, ich dachte immer, wie westlich geprägten Menschen denken alle gleich. Ja? Aber es ist gar nicht so. Wir Deutschen sind schon ganz schön speziell in unserer deutschen Denkweise. Und Freunde, wir sind von der Aufklärung, vom kantianischen Denken echt stärker geprägt als viele andere Nationen um uns herum. Wir sind darauf getrimmt, dass Dinge logisch sein müssen, mit unserem Verstand erklärbar sein müssen und dass alles, was Gefühle und vielleicht Glauben ist, das gehört ins Private, da kannst du machen, was du willst, aber das, was öffentlich, das, was wahr und was richtig ist, das muss logisch sein. Und da hat Gott nichts zu suchen. Und Freunde, diese große Trennung, die hat Immanuel Kant uns gebracht. Und wir Deutschen sind darin richtig gut, das auch einzuhalten. Das heißt, alles, was übernatürlich ist, alles, was mit Glauben zu tun hat, alles, was mit Gefühlen zu tun hat, hat an Arbeitsplätzen, an Schulen und so weiter nichts verloren. Und wir nehmen das einfach so hin. Ich finde es gut, dass wir dazu erzogen sind, unsere Birne zu benutzen und selbstständig zu denken. Ja? Dass wir lösungsorientierte Menschen sind, das finde ich super. Aber irgendwo haben wir auch einen Preis dafür bezahlt, weil uns unser Glaube verloren gegangen ist. Und wir glauben als Deutsche und als Westeuropäer, dass wir alles über Gott wissen und dass wir uns darüber hinaus entwickelt haben. Wir glauben, dass Glauben etwas für Schwache ist, etwas für Leute ist, die das brauchen. Aber wenn du gut entwickelt bist, wenn du schlau bist, wenn du einen guten Job hast, dann brauchst du Gott nicht. Gott ist irgendwie, oder Glauben ist irgendwas für geistig Arme. Aber dass wir die geistlich Armen sind, das ignorieren wir ganz gut. Und das hat mein Herz gebrochen. Wir glauben, Gott erkannt zu haben, und wir haben uns gegen ihn entschieden. Ohne, dass die tiefe Wahrheit des Evangeliums unsere Herzen wirklich erreicht hat. Euch vielleicht schon, ihr sitzt hier. Aber genau das ist es, warum ihr manchmal so ein Problem habt, mit Freunden oder mit Bekannten über Gott zu reden. Weil das ist unsere Grundeinstellung als Deutsche. Wir haben uns darüber hinweg evolviert. Ja? Wir haben uns weiterentwickelt und brauchen Gott nicht. Und das bricht mein Herz so sehr. Und deswegen bin ich in Deutschland. Mein Herz ist, ich liebe es, mit dieser Organisation zu arbeiten, die die unerreichten Menschen erreichen, die anfangen, nach Mekka zu gehen. Die haben Gebetskämpfer, die beim Pilgern um diesen Block mit rumlaufen und konstant in Sprachen beten. Vollkommen abgefahren. Die haben in Mekka während der Hauptpilgerzeit 9000 Mal den Jesusfilm gezeigt. 7 Leute aus ihrem Team sind dabei ums Leben gekommen. Sie sagen, nächstes Jahr sind wir wieder da. Finde ich super, ich möchte sie unterstützen. Aber ich glaube, meine Berufung ist hier. Meine Berufung ist in einer Stadt, deren Identität so zerbröselt worden ist und die trotzdem glaubt, Gott nicht zu brauchen. Und ich glaube, wir auch als deutsche Christen müssen manchmal neu in eine geistliche Armut eintreten, indem wir erkennen, dass wir reich sind an Stolz, an Erkenntnis, und daran, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt auch ohne Gott ganz gut klarkommen. Und erst wenn wir in der Scheiße sitzen, fangen wir an zu beten. Ein Busfahrer und ein Pastor sterben und kommen in den Himmel. Und Petrus lässt den Busfahrer rein und den Pastor nicht. Der Pastor sagt, Alter, was soll das? Ich habe gepredigt ohne Ende. Warum komme ich nicht im Himmel? Und Petrus sagt, wenn du predigst, schlafen alle. Wenn er Bus fährt, haben alle gebetet. Ich hoffe, ihr schlaft nicht alle. Ich hoffe aber auch, dass ihr nicht da sitzt und betet, dass es endlich vorbei ist. Wir müssen uns, glaube ich, manchmal als Christen an die Nase fassen und überlegen, wo müssen wir gefühlten Reichtum ablegen, um zu den Armen zu gehören, denen das Reich Gottes gehört. Und wo müssen wir echt demütig sein und sagen, eigentlich haben wir nichts zu bieten. Wir brauchen Jesus. Den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, dass Gefangenen zugerufen werden sollen, sonst sie frei sind. Er nimmt später Bezug am Ende dieses Teiles auch darauf, dass das Gnadenjahr Gottes da ist. Und damals war das so, dass es das sogenannte Gnadenjahr gab. Alle 50 Jahre mussten alle Gefangenen freigelassen werden. Und er sagt, das ist jetzt da. Diese Zeit, wo alle Gefangenen freigelassen werden müssen, ist da. Und wir leben in einem der freisten Länder der Welt. Auch da wieder, ich habe Zeit mit Amis verbracht und die glauben immer, sie wären so das Land der Freiheit. Und ich denke so, ich glaube, an vielen Stellen dürfen wir in Deutschland mehr Freiheit genießen. Und es ist toll und es ist so ein Segen, dass wir in so einem freien Land leben. Und trotzdem lassen wir uns von so vielen Dingen gefangen nehmen. 1. Korinther 6, Vers 12 steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Mir ist alles erlaubt, aber ich möchte mich nicht von allem gefangen nehmen lassen. übrigens mein WLAN-Passwort und jeder, der das kriegt, muss vorher die Bibelstelle lesen, um uns klarzumachen, dass es da so viele Dinge gibt, die vielleicht nicht verboten sind, aber die uns irgendwie doch gefangen nehmen. Ich wusste gestern Abend, dass ich aus einer langen Woche mit wenig Schlaf komme. Ich wusste gestern Abend, dass Zeitumstellung ist. Gut übrigens, dass ihr alle da seid, aber unsere Handys machen das ja mittlerweile alleine. Und endlich stimmt auch wieder die Backofenuhr. Und ich wusste, dass ich früh aufstehen muss, um meine Predigt fertig zu machen. Und trotzdem lag ich mit meinem Handy im Bett und bin auf Instagram durch Reels und habe einen nach dem anderen gescrollt. Irgendwann dachte ich, ey Miri, du lässt dich echt gefangen nehmen von Dingen. Ja? Dann habe ich das Ding weggelegt, weil ich denke, was habe ich mir überhaupt irgendwie die letzten Minuten angeguckt. Heute zahle ich den Preis dafür. Ich bin ein bisschen müde. Aber es ist so leicht, sich von Meinungen gefangen nehmen zu lassen, von sozialen Medien, von Dingen, die unsere Gesellschaft uns diktiert, oder von schlechten Gewohnheiten, was auch immer. Wir laufen immer wieder Gefahr, ohne dass es uns vielleicht auch bewusst ist, uns von Dingen gefangen nehmen zu lassen. Und das, was bei Jesus immer wieder durchträgt, ist ganz klar, dass er gekommen ist, um Gefangene freizusetzen. Also ist die Frage an dich heute, wo lässt du dich gefangen nehmen von Dingen und wo hat Jesus eine Chance, dich freizusetzen? Und die dritte Gruppe, die Jesus nennt, ist das blinde Sehenwerden. In der Vorbereitung kam ich auf was, worüber ich vorher nie nachgedacht habe und dann dachte, es ist so logisch. Eins der häufigsten Wunder, die Jesus tut, ist, Blinde zu heilen. Wie viele Blinde sind dir in deinem Leben so begegnet, die du heilen könntest? Damals war das tatsächlich der Prozentsatz an Menschen, die erblinden, sehr, sehr viel höher als heute. Das liegt an schlechter Ernährung, verseuchtem Wasser und. Heißt, es gab tatsächlich prozentual sehr viel mehr Blinde damals bei Jesus als bei uns heute. Aber es ist auch so ein schönes Bild dafür, dass wir manchmal, obwohl unsere Augen funktionieren, für manche Dinge einfach komplett blind sind. Gerade an uns selber. In der Psychologie nennt man das den blinden Fleck. Ja? Schon mal vom Johari-Fenster gehört, blinder Fleck, so eine Sachen. Dinge, die andere an dir sehen, für die du selber komplett blind bist. Die kriegst du einfach nicht mit, dass du sie tust. Und ich glaube, manchmal kann Gottes Wahrheit so vor unserer Nase baumeln und wir kriegen es einfach nicht mit. Wir sehen es nicht. Und Jesus sagt, hey, ich will dir die Augen öffnen. Ich will, dass du siehst in der ganzen Fülle. Und ich glaube, es gibt noch so viel mehr, was wir nicht sehen, wo Gott noch so viel mehr Fülle für uns hätte. Ich habe letzte Woche erst ein spannendes Gespräch über unsichtbare Welt geführt. Ich glaube, es gibt noch so viel, was wir nicht mitbekommen, wo Gott sagt, hey, eigentlich möchte ich dir die Augen öffnen für den, was ich alles um dich herum tue. Wo sind wir selber irgendwie blind geworden für das, was um uns herum passiert? So, das ist der eine Teil. Fragt euch selber, wo seid ihr arm oder solltet arm sein? Wo seid ihr gefangen genommen von Dingen? Und wo seid ihr blind für Dinge? Das sind so drei Fragen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und das ist auch so viel, was ich benutzen werde von Ostern neu erleben, weil als ich diesen Text und die Vorbereitung von denen las, dachte ich mir, da hört die Predigt auf bei denen. Wir gehen diese drei Punkte durch und that's it. Und ich dachte mir, irgendwie habt ihr den wichtigsten Punkt an der ganzen Sache nicht verstanden. Weil es geht nicht um uns. Gott begegnet uns immer wieder in unserer Schwachheit. Gott möchte dich freisetzen und Gott möchte deine Blindheit mit neuem Licht füllen. Aber es geht nicht darum, dass wir hier sitzen, kurz vor Ostern und uns gegenseitig dazu gratulieren, wie tolle Christen wir sind. Sondern es geht darum, dass wir Christus Nachfolger sind, die genau das tun. In Matthäus 11, wenn ihr nochmal eure Bibeln rausholen wollt, finde ich total spannend, die Geschichte. Ich bin schon immer wieder drüber gestolpert, weil ich es nicht verstanden habe. Es war Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, der ihn getauft hat, der dabei war, dass der Himmel aufgegangen ist, eine Taube ist runtergekommen und Gottes Stimme war hörbar, der gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Johannes, der ihm gesagt hat, er, der nach mir kommt, ist so viel größer und ich bin noch nicht mehr wert, ihm die Schuhe zuzubinden. Der sitzt im Gefängnis und stellt Jesus folgende Frage. Johannes 11, Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihm: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und sag ihm weiter: Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Jesus sagt nicht: Ey, du warst doch bei all dem dabei. Jesus sagt nicht: Hey, du hast doch gesehen, wie Gott zu mir spricht. Wir haben so viel Zeit zusammen verbracht. Also sind Cousins, die werden wahrscheinlich in einer relativ engen Familienweise aufgewachsen sein. Nicht wie ich und meine Cousins. Irgendwann hat mein Vater mal mit seinem Bruder telefoniert und meinte dann: Ja, Jeremy, ist es nicht Zeit für dich ins Bett zu gehen? Ich so: Alter, wer ist denn Jeremy? Wenn das dein Cousin ist, ich habe einen Cousin, der Jeremy heißt. Ja, der ist schon 4. Ich so: Good to know. So, den Jungen habe ich, glaube ich, 4-mal in meinem Leben getroffen, genauso wie seine 2 Brüder. Die habe ich auch ungefähr 2-mal getroffen. Die beiden werden ein engeres Verhältnis gehabt haben als ich zu meinen väterlichen Cousins. Und trotzdem ist Johannes da und ist sich nicht sicher. Und er fragt Jesus: Bist du's? Und Jesus antwortet mit genau dem, was er aus Jesaja vorgelesen hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt. Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und ich glaube, für uns ist es eine Aufforderung, wenn wir Jesus nachfolgen, genau das zu tun. Und zwar im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne. Wo sind die Armen, Blinden und Gefangenen in deinem Leben? Wo sind die, von denen du weißt, ey, die lassen sich von Dingen in ihrem Leben gefangen nehmen und ich wünsche mir so sehr, dass Gott sie freisetzt? Wo sind Leute in deinem Leben, die so eine innere Armut haben, die so an sich selber und ihrer Welt verzweifeln und ihr denkt, hey, ich habe jemanden, der dir Wert geben möchte? Und wo sind ganz praktisch die Armen und die Blinden und die Lahmen und die Toten in deinem Leben? Wir haben in den letzten Jahren eine Riesenchance gehabt und bekommen, Menschen zu begegnen. Menschen aus Kriegsgebieten sind zu uns gekommen. Und wir versuchen irgendwie unser Bestes zu tun, ihnen zu begegnen. Aber hey, wir müssen noch nicht mal mehr an die Enden der Welt gehen, um so einen Menschen zu begegnen, sondern sie kommen zu uns. Und dann müssen wir uns auch als Gemeinde an die Nase fassen und überlegen, wo sind die Armen und die Blinden und die Kranken und die Gefangenen, denen wir begegnen? Persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Ich bin fast an diesem Text für heute verzweifelt, weil ich erst dachte, wie können die sich so auf uns persönlich, auf das immer mich konzentrieren? Und dass ich, das geht darum, dass wir rausgehen und dass wir machen. Ich dachte so, ey Miri, das predigst du ständig und was machst du selber? Ich dachte zwischendurch, ich kann mit dieser Predigt heute Morgen nicht auf die Bühne gehen, weil ich mich selber so falsch und so heuchlerisch gefühlt habe. Aber Gott ist so viel Gnade und er möchte uns einfach immer nur wieder neu daran erinnern, dass wir unseren Hintern hochkriegen sollen und dass wir den Armen die gute Botschaft predigen, dass wir Blinde sehend machen, dass wir Gefangenen zurufen, dass da jemand ist, der sie freisetzen möchte. Im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Ich habe in den letzten Wochen öfter mal, einerseits könnt ihr euch an die Glühbirnen erinnern, die wir euch mal mitgegeben haben. Ja, die sind mir in letzter Zeit bei Menschen hier aus der Gemeinde zu Hause aufgefallen. Also ich sehe das, wenn ihr die noch rumhängen habt, ja, mir fällt das auf. Und 2 Personen haben mir in letzter Zeit Dinge erzählt. Einer hat erzählt, ich habe meine Glühbirne, ich bete für die Person, das ist eine Kollegin. Und auf einmal fragt die, hey, in der Mittagspause wollen wir nicht spazieren gehen? Und dann fingen sie an, nach dem Glauben zu fragen. Und die Person aus unserer Gemeinde hatte einfach die Chance, Glauben zu erklären, einfach Evangelium zu predigen. Und plötzlich war da eine Offenheit da, die vorher noch nie da war. Eine andere Person kam heute Morgen erst zu mir und meinte, hey, die Person betet schon seit Wochen für das Geschäft und für Kollegen. Und die Person merkt, wie ein Segensstrom da ist. Wie Dinge passieren, wie Leute danach fragen, die sagen, hey, hast du eine Bibel für mich? Und plötzlich sind einfach Herzen offen. Freunde, Gebet verändert Dinge. Aber wir dürfen halt auch nicht nur in so einem Kämmerchen sitzen und beten, da wird auch nicht so viel passieren. Wir müssen auch losgehen und gucken, ob es wirkt. Ja? Lasst uns dranbleiben als Gemeinde. Lasst uns immer wieder uns ertappen lassen, wie ich mich heute. Lasst uns immer wieder neu berühren lassen und sagen, hey, wo sind die Blinden und Armen und Kranken und Gefangenen, denen wir die gute Botschaft verkündigen? Johannes fragt, ey, woran erkenne ich denn, dass du der bist, auf den wir warten? Und Jesus sagt nicht daran, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe und morgens meine Bibel lese, sondern er antwortet, Blinde werden geheilt, Tote werden auferweckt, Gefangene werden freigesetzt. Wir haben Gnade. Und Jesus ermutigt uns immer wieder. Und er sagt nicht, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft. Sondern er sagt, ey, wenn du es jetzt gerade erkennst, dann lass dich herausfordern. Lass dich herausfordern, weiter für deine schweren Kollegen zu beten, die dich richtig ankacken. Für die Leute, die immer wieder kommen und dir immer wieder Kritik vor die Füße ballern. Für die, von denen du weißt, dass sie sich gefangen nehmen lassen von Dingen und du hast das Gefühl, du redest und dein Wort dringt nicht durch. Bleibt dran. Betet für Menschen. Aber geht hin. Redet mit ihnen. Bietet es ihnen an. Und Gott wird Türen auftun. Ich liebe die Geschichte vom Sämann. Und man könnte sich ja immer wieder denken, warum sät der Depp seine Dinge auf den Weg und auf den Stein? Sieht er nicht, dass da ein Stein ist? Dann wirf doch da nicht hin. Ja? Ist doch klar, dass das nichts wird, wenn du auf den Stein säst. Aber ich stelle mir die Person so vor, dass er einfach mit der vollen Hand in seinen Säsack greift und einfach die Dinger rauswirft. Und so sollen wir Leuten die gute Botschaft verbreiten. Ob das auf Stein fällt und da wächst oder nicht, das ist nicht deine Aufgabe. Gott fragt dich, dass du es tust, dass du gute Nachricht verkündigst. Ob sie wächst, ob sie durchkommt, ob Herzen aufgehen, das wird Gott tun. Aber unser Gehorsam ist, reinzugreifen und zu säen, zu beten, gute Botschaft zu verkündigen, immer wieder für Leute da zu sein. Und das heißt nicht, dass du jedes Mal mit der Bibel jemanden, also da ankommen musst und sagst, kann ich mit dir über Jesus reden? Wird vielleicht nicht immer so gut ankommen. Aber so wie du bist, so wie du Menschen behandelst, wie du für sie betest, irgendwann wird jemand kommen, irgendwo geht die Tür auf und du kannst deine Bibel rausholen und sagen, hey, lass mich dir von meinem Jesus erzählen, der mich gefunden hat in meiner Armut, der mich freigesetzt hat von Dingen, von denen ich mich habe gefangen nehmen lassen, der mir neu Licht ins Dunkeln gebracht hat, wo ich blind war für Dinge. Unser eigenes Lebenszeugnis ist immer das Stärkste, was Leute hören können. Wo will Gott dich herausfordern, auf der Ostersuche nach Gerechtigkeit neuen Menschen zu begegnen, die es brauchen? Wo wird seine gute Nachricht durch dich verkündigt? Und ihr wisst, das ist Franz von Assisi, eines meiner absoluten Lieblingsquotes. Ich predige den ganzen Tag und wenn es sein muss, benutze ich Worte. Ich benutze gerne Worte, deswegen ist es mein Medium. Aber allem, was du tust, da wo du gehst, wo du stehst, bist du Reich Gottes. Da ist Herrlichkeit da und da ist die Chance da, dass Leben auf übernatürliche Weise verändert werden. Und das wünsche ich mir, dass wir mehr davon sehen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es gerade wieder brodelt, wo gerade wieder was kommt, wo wir feststellen werden, da geht was. Wo Gott dich herausfordern wird, bete für die Person und bevor du es weißt, wird wirklich ein Blinder sehend. Ich warte nur darauf, bis mein erster Blinder gesund wird. Oder was irgendwas anderes. Lasst uns nicht aufhören, Hände auf Menschen zu legen und für sie zu beten. Ich bin vollkommen erfasst. Ich könnte jetzt noch dreimal eine Runde drehen, aber wir wollen uns ja an Jesus ein Beispiel nehmen. Der hat es geschafft, mit einem Satz zu predigen. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Knapp daneben. Aber lasst uns das neu als Herausforderung für uns haben. Wenn wir sagen, wir wollen mehr wie Jesus werden, dann ist es ein Jesus, der losgeht und einen Unterschied macht in dem Leben von Menschen. Und du kannst das auch. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Das ist die gute Botschaft nach Ostern. Ja? Jesus ist auferstanden, er hat den Tod überwunden, er hat uns frei gemacht. Halleluja, lass uns das predigen. Und für uns Christen heißt es, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Der Teufel dachte, er hat den einen, der ihm gefährlich wird, am Kreuz fertig gemacht. Stattdessen sind Millionen und Abermillionen neue von denen auf dieser Welt ausgegossen worden. Lass uns nicht aufhalten. Der Feind wird dir Steine in den Weg werfen. Wenn du ihn anpisst, dann wird er sich wehren. Aber dein Gott ist größer. Ja, wir lassen uns von Umständen nicht aufhalten. Sei es jetzt, dass du plötzlich einen Steinschlag in der Scheibe hast oder, weiß nicht, bei meiner Konferenz jetzt, auf der ich war, ich habe die organisiert und war sozusagen Mädchen für alles. Am Montag, als wir angereist sind und das Ding aufgebaut haben, rief mich der Koch an und hat gesagt, ich habe Corona. Prima, was mache ich denn jetzt? Der hatte das Essen. Der hat es uns vorbeigebracht und ich habe gekocht. Aber ich lasse mich von Umständen nicht aufhalten. Mein amerikanischer Kollege, der war kurz davor zusammenzubrechen, als er das gehört hat. Ja, was machen wir denn jetzt? Bleibt uns nichts anderes übrig. Koch ich halt. Müsst ihr damit leben. Wir lassen uns von Umständen nicht aufhalten. Das war super. Die Leute, die da waren, hatten keine Ahnung, dass das nicht der Plan war. Die hatten super Essen, die hatten eine super Konferenz, die waren so gesegnet. Wir lassen uns von Umständen nicht aufhalten, nur weil der Feind angepisst ist von dem, was wir tun. Gerade dann. Ich liebe es, den Feind anzupissen. Super. Okay, ich hoffe. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du immer wieder neue Gnade mit uns hast. Und ich bitte dich einfach, dass du uns persönlich begegnest, da wo wir ganz persönlich noch Armut empfinden, wo wir uns gefangen nehmen lassen, wo wir blind sind für Dinge, die du uns zeigen möchtest. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und zu uns sprichst und uns offenbarst, was du tun möchtest. Aber vielmehr bete ich, Herr, dass du uns Mut schenkst, loszugehen. Mut schenkst, dass wir den Armen und den Blinden und den Gefangenen begegnen. Wir wollen sehen, Herr, wie du durch uns wirkst, wie Herzen aufgetan werden, wie Botschaft ankommt, wie Reich Gottes gebaut wird und wie Menschen frei werden durch dich, Jesus. Und das ist alles zu deiner Ehre, nicht weil wir so toll sind, sondern weil du in uns lebst. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen neu mit deiner Gnade und mit deinem Mut überflutest und uns neu motivierst, loszugehen und das zu tun, was du auf unser Leben als Berufung gelegt hast. Danke, dass wir das nicht alleine tun müssen. Danke, dass wir in deinem Schutz und in deiner Rüstung vorangehen dürfen und sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen, weil es deine geliebte Kinder sind, mit denen wir reden. Vater, wir sagen immer wieder neu, hier sind wir, gebrauch du uns. Wir wollen deine Hände, deine Füße und deinen Mund sein, dass die gute Nachricht verkündet wird zu allen, die sie hören sollen. Amen. Lass uns ihn anbeten.